Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid zu dem Vortrag Serious Vector Layering. Der Vortrag hat den Untertitel Falling into Pits of Success. Mein Name ist Thorsten Hell, ich bin Softwareentwickler bei der Kismet GmbH. Was meine ich damit oder was meint der Begriff Falling into Pits of Success? Das ist so, man hat vor einer gewissen Zeit eine Entscheidung getroffen, ob aus dem Bauch oder faktenbasiert oder vielleicht so eine Mischung. Und jetzt kommt man im täglichen Leben immer wieder zu der Situation, wo man denkt, oh, da hatte ich aber Glück gehabt. Es stellt sich also heraus, dass es nicht nur die richtige Entscheidung war, sondern dass die Entscheidung einem auch geholfen hat an Stellen, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Und darüber möchte ich gerne reden. Die Umfrage habe ich rausgeschmissen, weil ich zu wenig Zeit habe. Ich möchte ganz gerne kurz sagen, wo wir herkommen. Dann, wie diese Migration zu den Vektorlayern ausgesehen hat, mit einer kurzen Beschreibung unserer Pipeline, ein paar Herausforderungen und dann vor allem die Pits of Success beschreiben und einen kleinen Ausblick geben. Vielleicht noch eine Randbemerkung, der Vortrag ist eigentlich nur ein Plädoyer für Vektorlayer. Die trifft genauso für Open Layers zu wie für Leaflet oder Map Libre. Ja, also keine Eigenwerbung whatsoever. Wir kommen aus unsere ersten Berührungspunkte mit dem Thema Webkarten waren eher kleinere Kartenapplikationen mit einem ganz klaren Themenfokus. Das genaue Gegenteil von großen Geoportalen. Ich habe dazu in Berlin 23 schon einen Lightning Talk gehalten und diese Topic Maps sind immer gleich aufgebaut. Das ist so eine Schreinerhandvoll Hintergrundkarten, die man umschalten kann. Man hat eine Feature Collection, mit der man interagieren kann. Es gibt immer eine Infobox, wo dann die Informationen zu den einzelnen Elementen angezeigt werden. Meistens ein Datenblatt, weil der Platz in der Infobox nicht reicht. Manchmal Filtering, manchmal Absprungpunkte in andere Applikationen. Das sieht dann ungefähr so aus. Man hat kleine Karten, die gut in CMS zu integrieren sind. Hier am Beispiel der passiven Luftmessstation in Wuppertal mit dem Datenblatt. Unsere ersten Berührungspunkte mit Vektorlayern waren so die allerersten als Entwicklungshintergrundlayer, weil die schön schnell waren. Und die ersten professionellen Berührungspunkte hatten wir, weil wir Offline-Layer gebraucht haben als Basemap und Fachlayer, die auch offline verfügbar waren. Dazu habe ich auch in Berlin einen Lightning Talk gehalten, was man dabei beachten muss, wenn man seine Karten komplett offline-fähig machen möchte. Also als Daumenwert ist ganz interessant, finde ich, 15 MB reichen für eine Basemap für Wuppertal und dann kommen noch so 8 MB für die Fachdaten dazu. Das sieht dann so aus, das ist die Basemap, die in zwei verschiedenen Styles angeboten wird, ohne die Kachel neu zu laden, wie wir vorhin gelernt haben. Und dann schaltet man in den Settings die Sachen auf offline verfügbar. Die kleinen Daten werden runtergeladen und ab dann keine Network-Requests mehr. Wir starteten dann ein größeres Projekt, den digitalen Zwilling der Stadt Wuppertal, und hatten damit Performance-Problemen zu kämpfen und haben dann gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir Layer identifizieren, die direkt vor uns liegen, PostGIS und Shapefile-Layer, und die wandeln wir dann um. Das ist ein Beispiel aus dem Issue, wo wir den Progress getrackt haben. Also 100 Layer waren Kandidaten und die haben wir dann in einem Rutsch umgestellt. wie ich schon gesagt habe, sind natürlich nur Layer möglich gewesen, die als Datenquelle PostGIS-Datenbanktabellen oder Shapefiles hatten. Shapefiles, ein kleiner Fun-Fact, wenn wir heute die Zeitreise von Marty McFly wiederholen würden, 30 Jahre in die Vergangenheit gehen würden, dann wären die Shapefiles schon 2 Jahre alt. Die entsprechen also dem Auto ungefähr auf dem Bild hier. Ja, ich habe schon gesagt, wir hatten relativ einfache Pipeline uns vorgenommen. Wir extrahieren die Daten aus Shape oder PostGIS mit GDAL, konvertieren die in Feature Collections und machen dann aus den Feature Collections mit Tippecanoe diese Vektorkacheln, von der auch Andreas vorhin schon erzählt hat, und die liefern wir ganz einfach aus mit einem schnellen Webserver. Und warum ist das dann so schnell? Naja, die Leute von Mapbox bzw. MapLibre haben da ganze Arbeit geleistet. Die Endgeräte sind moderner geworden, haben alle ordentliche Grafikchips. Es wird sehr viel in der Grafikkarte gemacht. Und als kleines Beispiel dafür, alle Icons in so einer Vektorkarte liegen in einer Rasterdatei. Da haben wir als wir das erste Mal damit in Berührung gekommen sind, dachten wir, Vektorkarten, Raster-File. Ja, wir mussten also unsere ganzen schönen SVGs umwandeln in ein Raster-File. Aber wird halt in einem Block auf die Grafikkarte geschrieben und kann dann dort quasi kostenlos tausendfach repliziert werden. Die erste Herausforderung, die wir mit Vektor-Layern hatten, war tatsächlich das Drucken. Das war tatsächlich eines von den wichtigsten Sachen in dem Projekt, wo die Leute dann auf uns zugekommen sind. Und wir haben uns das dann... Wir haben uns das angeschaut und haben gesehen, Teilserver GL zum Beispiel rendert das uns kachelweise zwar raus, aber dann gibt's so unschöne Effekte an den Kachelgrenzen und so weiter. Gott sei Dank haben die bei Teilserver GL auch so ein Static Image API, das heißt, man kann die Bilder in einem Block anfordern. Leider war das aber nicht WMS standardkonform und wir haben dann so einen kleinen Umsetzer gebaut, der aus dem, wir benutzen das, um das zu orchestrieren, Mapfish Print, und haben dann dort so einen Umsetzer gebaut, der dann einen WMS-Request in diesen Static Image Request umgewandelt hat. Genau, die zweite Herausforderung, hat Andreas auch schon angekündigt, PBF oder Vektor, die Vektorkacheln machen erstmal noch was mit unseren Koordinaten. Das heißt, das sah dann so aus, es waren so Hausvorsprünge, die waren dann irgendwie nicht mehr so, wie sie in den Originaldaten waren. Die Originaldaten habe ich mir hier in QGIS dann angeschaut, ja, da ist eindeutig ein Hausvorsprung zu erkennen und wir mussten dann mit Parametern in der Pipeline Tippecanoe haben wir dann diese Sachen so umgestellt, dass man dort auch hinreichend genaue Daten dann bekommen hat und diese unschönen Artefakte weg waren. Zu der Zeit hatte das gleiche Problem, da bin ich mir jetzt nicht sicher, genauso auch basemap.de. Also in den höchsten Zoomstufen diese Artefakte bei Gebäudedetails und so weiter. Genau, das Problem hatten wir dann gelöst. Dann kam es schon direkt zur nächsten Herausforderung oder der nächste logische Schritt. Das war die Sachdatenabfrage. Und da fing es so langsam an zu rumoren und wir haben gemerkt, wir sind da was Großem auf der Spur. Normalerweise macht man in so einem WebGIS einen Moduswechsel und sagt, jetzt möchte ich Informationen haben, dann wählt man irgendwas in irgendeinem Layerbaum aus, die da mitspielen sollen und dann klickt man und dann wird der Get-Feature-Info-Request bei einem WMS zum Beispiel aufgerufen und dann werden die Daten angezeigt. Das hat mich nie irgendwie so begeistert und ich habe versucht mal das deutlich zu machen, warum das nicht so optimal ist. Das ist ein Excel-Sheet oder ein Fake-Excel-Sheet mit einem Get-Feature-Info-Request. Fällt vielleicht auf, dass da irgendwas Wichtiges eigentlich noch fehlt. Oder ein Fusion mit einem Fake-Feature-Info-Request. Hätten wir erwartet, dass die Zelle markiert ist und dass die Tür markiert ist, die ich gerade angeklickt habe. Also was wäre, wenn man gar keinen Modus bräuchte und wenn die Objekte ihre beste Selektionsdarstellungsart selbst kennen würden? Und das haben wir halt von den Vektor-Styles oder Vektor-Layern so vor die Tür gelegt bekommen, indem wir einfach jetzt ohne einen Modus zu wechseln klicken können und können dann das Objekt selektieren, das unter der Maus war, und bekommen dann bei uns immer rechts unten die Infos zu dem selektierten Objekt angezeigt. Oder eben eine andere Objektart, ein Punktobjekt wird halt anders gehighlightet oder selektiert, visualisiert, und noch ein anderes, nochmal ganz anders. Und da waren wir in unserer ersten Glücksgrube, die Vektorlayer definieren, nämlich die Selektionsdarstellung selbst. Ja, wir benutzen dafür ganz einfach den Feature State, und da kann man in dem Vektor Style selbst definieren, jawohl, wenn ich selektiert bin, dann bitte stell mich, oder in dem Fall dieser Sublayer wird nur angezeigt, wenn der Feature State selektiert ist. Natürlich muss der von außen gesetzt werden, aber der Style entscheidet selbst. Und dann unten rechts die Infobox, ja, genau das Gleiche. Der Vektor Layer kennt ja die Attribute, oder der Ersteller des Vektor-Layers kennt schon die wichtigsten Attribute und kann dann auch so ein Infobox-Mapping machen. Und dazu benutzen wir auch von der vorhin zitierten Vektor-Style-Spezifikation die Möglichkeit, dass man Metainformationen hinzufügen kann. Das sind jetzt nur ganz allgemeine Metainformationen wie den Titel, aber wir benutzen in einem bestimmten Bereich dann bestimmte Arten von Metainformationen als Arrayliste oder auch als Funktion, und können dann links stehen dann unsere Slots von unserer Infobox, und rechts kommt dann das Mapping von dem eigentlich angeklickten Objekt. Das geht natürlich nicht eine Funktion in einer JSON-Datei, aber in unserer Pipeline packen wir das dann so um, minifizieren das, sodass das dann standardkonform in die JSON-Datei ausgeliefert werden kann. Und in dieser Pit of Success gab es schon die erste Herausforderung. Es gibt nämlich leider in dieser Vektor-Style-Spezifikation keine hierarchischen Layer. Ja, also man hat alle Layer untereinander, aber die gehören ja irgendwie zusammen. Es gibt zum Beispiel bei einem Flurstückslayer bestimmte Pfeile auf kleine Flurstücke, weil die Beschriftung dann außerhalb liegt und so weiter. Also, und wenn man diese außerhalb anklickt, will man ja trotzdem, dass das eigentlich richtige Objekt angezeigt wird. Das ist jetzt, sieht man hier auf der Karte, dieses Flurstück. Der Klick geht eigentlich in die Straße, aber das richtige Flurstück wird selektiert. Wir machen das mit einem sogenannten Selection Forwarding, und genau das Gleiche gibt es auch für das Verbergen. Wenn ein Vektorlayer hat so eine Kollisionsdetection, wenn dann eine Beschriftung ausgeblendet wird, will man natürlich auch, dass der Pfeil, der von dieser Beschriftung in das Flurstück geht, auch ausgeblendet wird. Auch da benutzen wir wieder das Meta-Informations-Feature der Vektor-Style-Specification, diesmal auf Sublayer-Ebene. Ja, die zweite Pit of Success hatten wir dann, als wir quasi innerhalb eines Tages ein Snapping integriert haben in diese Zielapplikation, wobei die Layer oder Sublayer entscheiden selbst darüber, ob sie dran teilnehmen wollen. Nämlich, wenn man ein Snapping bei Flurstücken hat, möchte man natürlich nicht, dass er auch an den Beschriftungen snappt. Genau, bei dem dritten Pit of Success waren wir dann auch glücklich, dass das Filtering sehr schnell und einfach zu implementieren war. Und auch hier haben wir gesagt, wir wollen ja ein Vektor-Style-Filtering geht ohne besonderen Aufwand, kann man immer von außen durch Manipulation des Styles durchführen. Aber dann braucht man immer in dem Code, der das Filtering durchführt, das Wissen über das, was ich filtern möchte. Und wir haben das auch nochmal ausgelagert. Ihr erkennt ein Muster, auch in die Metainformation, und definieren dort die Filtermöglichkeiten, inklusive Titel, Label, ein kleines Icon und so weiter. Und das sieht dann so aus, dass wir hier die Wohnlagen einfach filtern können mit einem kleinen Zusatz-UI, das dann aber die Informationen aus den Metainformationen des Styles zieht und im Prinzip die gleiche Information hier funktioniert, um dann ein ähnliches Filter-UI zu erstellen, um die Toiletten nach bestimmten Features zu filtern. Keine geöffnet, die alle Kriterien erfüllt, tatsächlich. Es gibt also, weil kostenlos ist noch ein Punkt da gewesen. Eine Unterform von dem Filtering ist das Highlighting. Wir haben also gesagt, okay, in manchen Fällen möchten wir die Sachen, die nicht matchen, möchten wir nicht verbergen, sondern immer noch darstellen. Das ist jetzt schlecht zu erkennen, die Applikation Beleuchtungsinfrastruktur, also eine Spezialapplikation, die am Anfang normal filtert und dann in einem anderen Modus hier über eine Straßensuche, aber eine spezielle Objektsuche, ein Highlighting einschaltet und man sieht, dass die Lampen rundherum noch sichtbar sind und da dieses Highlighting ist jetzt der Startpunkt für einen Workflow, also für einen Arbeitsauftrag zu erstellen und dann kann man, weil man ja sieht, wo die anderen sind, die jetzt da in diesem Highlighting nicht drin sind, eine Selektion durchführen und kann das dann diesem Highlighting einfach hinzufügen. Ja, damit werden dann Arbeitsaufträge gebaut, die an ein anderes Team ausgelagert werden. Wir haben gedacht, verdammt nah am Desktop-GIS. Ja, die Zukunft, wir wollen, ich habe meine Stoppuhr abgedrückt, aber ich habe noch ein bisschen. Die Zukunft, wir wollen unsere Topic Maps, die wir schon haben, mit Map Libre und Vektor Layern ausstatten. Entweder gibt es in diesem Digital-Zwilling den Layer als Vektor-Layer schon oder wir arbeiten weiter mit einer Feature-Collection, nämlich auch dann, wenn man vorher zum Beispiel ein GeoJSON hatte und möchte das dann jetzt als Vektor mit der Vektor-Layer-Style-Specification anzeigen, kann man trotzdem hingehen und kann das Ding als Vektor-Style behandeln und die Source einfach ein GeoJSON haben. Wir haben ein Dynamic-Styling angefangen zu implementieren. Das ist nur in einem Playground ausgerollt. Das heißt, man kann auch mit den gesteuerten Metainformationen dann bestimmte Teile von dem Style variabel machen, wie hier zum Beispiel die Farbe der Gebäude. Ein Punkt auch in den Metainformationen sind die semantischen Informationen. Der Layer kennt also sein Konzept. Ich weiß, ich stelle ein Flurstück dar und kann dadurch, das auch nochmal in den Metainformationen, kann dadurch solche Dinge erledigen. Nämlich normalerweise würde ein Gazetteer-Aufruf mit der Position das Gebäude highlighten, weil wir immer das nehmen, was wir treffen. Das erste nehmen, was wir treffen. Aber hier weiß der Gazetteer, das ist eine Flurstückssuche. Wir gehen über den Code des Flurstücks. Dann kann er die Karte fragen, hast du einen Layer, der das Konzept Flurstück darstellt? Und dann möchte ich lieber dieses Objekt selektieren. Und umgekehrt, Context-Aware-Layer, damit schieben wir den Kontext, also welche Layer gibt es denn noch, geben wir in den Vektor-Layer rein und können dadurch sagen, zum Beispiel ein Layer, der Hausnummern darstellt, basemap.de könnte sagen, okay, wenn amtliche Hausnummern dargestellt werden, blende ich mal lieber meine Hausnummern aus. Transport-Layer haben wir dann auch schon erste Playgrounds rausgehauen und haben den wunderschönen Datensatz von einer Fernerkundung von Baumumringen, die wir dann in Vektorlayer natürlich gepackt haben und können diese dann dreidimensional auch mit Gebäuden darstellen. Und weil wir die anderen Sachen auch noch mitgemacht haben, mit dem gleichen Infobox-Mapping ausgestattet, dann auch Selektion in der dritten Dimension. Das wird auch ein bisschen mehr Metainformation ist dafür notwendig, aber auch konfigurierbar über den Vektor-Layer. Genau. Fazit. Macht mehr Vektor-Styles. Traut euch mal, sowas wie so eine implizite Selektion durchzudenken. Und Vektor-Layer all the things. Vielen Dank. Ah ne, einen Punkt habe ich noch. Wir sind eine 100% Remote-Firma. Wer Interesse an einem spannenden Job hat, sich mit Vektorlernen auseinandersetzen möchte, ich laufe hier noch rum, einfach ansprechen oder bin ja auch verlinkt, ihr findet mich schon. Jetzt aber, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Es gibt auch eine ganze Reihe Fragen dazu.
Cool.
Und zwar die erste ist direkt, ob es auch Überlegungen gibt, die Vektorteils mit PostGIS zu erstellen, statt mit OGR to OGR.
Wir haben uns zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, das angeschaut. Und ich hatte es immer so verstanden, dass wir, also das ist eine Tiling-Pipeline. Das bedeutet, wir machen das nicht on the fly, sondern wir erstellen die Vektorlayer irgendwie zu bestimmten Zeitpunkten. Die sind also nie hochaktuell. Und ich hatte dieses Feature MVT-Export bei PostGIS eher immer so im Kopf, dass das ist, wenn man einen laufenden Prozess hat und möchte auf hochaktuelle Daten zugreifen. Wir haben da noch nicht drüber großartig nachgedacht. Ich möchte nur die Begründung geben, warum das am Anfang ein bisschen zur Seite geschoben worden ist. Wir wollten eben unabhängig von der Datenbank einen Datensatz haben, den wir hochschieben können auf die berühmte Cloud und dort auch dann streuen, ohne von laufenden Datenbanken abhängig zu sein.
Mhm. Die zweite Frage ist zu den Sprite Sheets. Wie erstellt ihr die von Hand oder habt ihr dazu eine Software?
Wir benutzen dort, steht nicht in der Folie, mache ich, bevor ich die abgebe, reiche ich das noch nach, ist auch ein Open Source Tool, Sprite Zero, das auch dort in unserem Pipeline-Docker-Container liegt und das wir dort einfach benutzen. Das ist in der Pipeline mit eingebaut. Also es gibt in dieser Folderstruktur gibt es dann einen Sprites-Ordner. Dort liegen immer noch SVGs und die erstellen dann diese Sprites in verschiedenen Auflösungen. Da steht dann hinten dran mal 2, mal 3, um auf Retina-Displays keine Raster-Artefakte zu haben.
Okay, und dann ist noch eine Frage, was sind die Auswirkungen auf die Performance, wenn Daten im Layer abgelegt werden, statt sie als Request erst bei Bedarf vom Server abzurufen?
Ja, also wir haben nicht alles in den Daten drin. Das ist immer eine Entscheidung. Man muss halt die Daten in die Feature-Daten packen, die man braucht für Filtern und Styling und vielleicht die Infobox. Und dann machen wir einen Request, wenn der User ein Feature selektiert, wird dann oder das komplette Feature nachgeladen, um dann in dem Datenblatt zum Beispiel das volle Feature zu haben.
Okay.
Das sind also nur Kopfobjekte. Die Features, die wir als Vektor-Style in den Vektor-Tiles haben, sind beschränkte Objekte, im besten Falle mit der ID, und wir greifen dann mit einem entsprechenden Request auf das echte Objekt zu, wenn wir eine tiefere Darstellung brauchen.
Gut, dann ist hier noch eine Frage, wie habt ihr das Problem der Artefakte bei Gebäuden oder hohen Details gelöst? Wie sehen die Tippecanoe-Parameter dafür aus?
In dem Fall war das nur ein Parameter. Max-Zoom-Level ist dann einfach höher gesetzt worden und dann haben sich die Artefakte aufgelöst. Und plus, es gibt noch im Prinzip, das Tool ist gut beschrieben, es gibt noch ein paar andere Features. Wenn derjenige hier ist, kann er gerne kommen. Ich kann ihm nachher... Es gibt keine Geheimnisse, die dieses Parameter-Set geben. Es gibt zum Beispiel auch einen Parameter, den wir bei den Gebäuden anwenden mussten, die Vektorkacheln, dass man sagt, bitte schneide die nicht in der Mitte durch. Das macht nicht so viel aus bei 2D, aber bei 3D, wenn man die extrudiert, sieht man halt die innere Kante. Und wenn die dann ein bisschen überlappend sind, sieht man zwei innere Kanten. Das heißt, die Gebäude, die auf einer Krachegrenze lagen, hatten alle einen Flur an der gleichen Stelle. Ja, also und das kann man aber auch mit einfachen Parametern dann einfach abschalten und sagen, okay, schneid nichts ab, lass die Dinger größer und dann ein Deduplizieren geht, machen die automatisch und dann hat man keinen Stress.
Okay, und dann ist hier noch eine Frage nach der Bibliothek, die ihr fürs Editing bzw. Snapping benutzt.
Da bin ich überfragt.
Okay. Dann ist es möglich, mit Vektorteils zu einem Feature zu zoomen?
Ich bin doch nicht überfragt. Wir machen. Okay. Wir benutzen Turf, um zu schauen, ob was in der Umgebung ist und der Rest ist Vanilla JavaScript. Also aber um die geometrischen Abfragen dort zu machen, checken wir, dass diese Abfragen werden mit Turf gemacht. Turf.js.
Okay. Ist es möglich, die Vektorteils zu einem Feature mit Vektorteils zu einem Feature zu zoomen, also ein Pendant zu WFS Bounding Boxes eines Features und dann zu dieser Bounding Box zu zoomen?
Ja.
Kurz und schmerzlos. Dann gibt es Highlight nur bei Klick oder auch bei Hover? Also wenn man mit dem Mauszeiger einfach nur drüber fährt.
In unserer Lösung haben wir keine Hover-Funktionalität. Persönlicher Geschmack von mir, ich habe mich da vielleicht ein bisschen vorgedrängelt, ich hasse das. Und die offizielle Begründung ist, wir wollen, dass bei Mobile gibt es kein Hover, von daher kein Hover bei uns. Aber natürlich geht das.
Okay, und dann noch eine Frage, die sehr hochgevotet wurde hier. Nutzt ihr für die Metadaten ein JSON-Schema oder Ähnliches?
Noch nicht. Wir sind noch mittendrin und haben nicht vorher ein Schema aufgebaut, sondern wenn wir noch uns ein Feature einfällt und dann bauen wir es ein und vielleicht spreche ich nächstes Jahr über ein Pull-Request von der Style-Specification, dass wir noch bestimmte Sachen dort reinpacken können, aber wir haben im Moment kein Schema dafür. Weil es ja auch, das war ja auch, ich wollte ja nicht unseren Code keine Werbung dafür machen, sondern das sollte ja im Prinzip nur zeigen, es gibt dieses Meta-Informations-Feature. Ansonsten ist die MapLibre zum Beispiel sehr, sehr picky, wenn es darum geht, wenn man mal irgendwie was anderes schreibt, um so einen Kommentar quasi zu machen. Ah, ich probiere mal was aus, jetzt mache ich ein Property anders. Das möchten die gar nicht so gerne. Und deswegen wenigstens Meta-Informationen. Und wir haben das dann halt so benutzt. Aber es kommt natürlich drauf an, von der die Software, wenn ich jetzt einen Open Layers Client baue, weiß ich ja nicht, welche Features, die ich heute vorgeführt habe, möchte ich denn dort implementieren. Ja, deswegen gibt es kein Schema. Würde im Moment bei uns auch noch keinen Sinn machen, weil sich ja noch viel zu schnell alles bewegt.
Okay, perfekt. Dann an der Stelle nochmal danke für den Vortrag und für die Beantwortung der Fragen.
Dankeschön. Wenn es darüber hinaus noch Fragen gibt, einfach ansprechen. Ich bin nicht zu übersehen. Dankeschön.